ARD Sounds.
Sprechen wir über Mord. Mörderische Ungeduld. Küsse auf dem Zebrastreifen. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo, Herr Schmidt.
Ein Zebrastreifen spielt eine Rolle heute. Ich wage einen kurzen Ausflug in die Straßenverkehrsordnung. Das Richtzeichen 350-10, Zebrastreifen. Fiese Eingangsfrage, Männchen auf dem Zebrastreifen mit Hut oder nicht mehr mit Hut? Ich helfe bei der Lösung, nicht mehr mit Hut, aber seit wann nicht mehr mit Hut? Es gibt diese fantastischen älteren Verkehrszeichen, zum Beispiel auch der Wanderparkplatz, wo die Dame so eine extreme Sturmföhnfrisur und der Herr einen Hut trägt. Ich liebe dieses Zeichen.
Stimmt, ja, das.
Und im Zebrastreifen, da war der Hut früher auch. Aber seit wann nicht mehr?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, bin ich echt überfragt.
1992 musste der Hut vom Zebrastreifen Schild weichen. Ich bin jetzt versucht zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Zebrastreifenzeichen mit Hut kennen, schicken Sie uns Lichtbilder. Wanderparkplatz 317 in der alten Version mit Hut und Föhnfrisur wird auch gerne genommen. Aber das trägt nicht zur Wahrheitsfindung im heutigen Fall bei. Auch über das Zebra könnte man noch ein bisschen fachsimpeln. Genug gefaselt. Hören wir einfach rein, worum es im heutigen Fall geht.
Mit voller Absicht soll ein Mercedes-Fahrer sie überrollt haben, nur weil Silke sich auf dem Zebrastreifen mit ihrem Freund küsste und nicht zur Seite ging. Erst stößt er das Paar mit der Stoßstange an. Als sie trotzdem nicht weggehen, gibt er rücksichtslos Gas.
Silke Thielsch wird mehr als 400 Meter mitgeschleift. Sie stirbt noch am Unfallort.
Er habe nicht bemerkt, dass er die Frau mitgeschleift hatte.
Einen derartigen Fall, so das Gericht heute, hat es in Deutschland bislang noch nicht gegeben.
Am Ende sage ich Ihnen, ist mir wurscht, wegen welchen Paragraphen er ins Gefängnis geht. Er hat eine Haftstrafe anzutreten. Das ist der einzige Punkt, der für mich jetzt gerade zählt.
Das Auto und dessen Kräfte, das Auto als Waffe, der Sprung weg vor dem drohenden Auto, das sind alles Fallkonstruktionen, die wir hier schon hatten. Doch der Sachverhalt heute ist nochmal von ganz eigener Art. Isabel Demey fasst uns den heutigen Fall zusammen.
Mit seinen beiden Freunden verbringt Hendrik R. am 5. September 2015 einen entspannten Abend auf einem Hoffest im hessischen Kriftel im Taunus. Der 25-jährige Student trinkt Apfelwein, seine Freunde auch Schnaps. Kurz nach Mitternacht will Hendrik R. seine Freunde mit dem Auto seines Vaters nach Hause bringen. Der 25-jährige Student setzt sich ans Steuer der Mercedes S-Klasse. Die Freunde steigen ein. Sie fahren los in Richtung eines Kreisverkehrs, den Hendrik R. zum Wenden nutzen will. Doch auf einem Zebrastreifen steht ein Paar und küsst sich. Hendrik R. muss anhalten. Silke T. und ihr Lebensgefährte lassen sich nicht stören. Sie weichen auch nicht zur Seite, als Hendrik R. mit dem Mercedes drohend auf sie zufährt. Der Mann signalisiert Hendrik R., dass er einfach an ihnen vorbeifahren könne. Doch Hendrik R. fährt erneut auf die beiden zu. Die Stoßstange des Mercedes berührt das Paar. Hendrik R. fährt weiter. Der Mann kommt zu Fall. Silke T. gerät auf die Motorhaube des Mercedes. Nach wenigen Sekunden rutscht die 41-Jährige vom Auto und wird von dem tonnenschweren Fahrzeug überrollt. Ihr linkes Bein verfängt sich im rechten Radkasten zwischen Kotflügel und Reifen. Obwohl das Bein wie ein Bremsklotz wirkt, fährt Hendrik R. weiter. Die Schreie seiner Freunde ignoriert er. Erst nach rund 400 Metern lenkt er das Auto auf den Bürgersteig und hält an. Silke T. erleidet tödliche Verletzungen und erstickt. Um 0.28 Uhr wählt Hendrik R. den Notruf. Ihm sei gerade jemand vors Auto gelaufen, sagt er. Im Februar 2018 wird er vom Landgericht Frankfurt am Main wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Im Februar 2023 beginnt der neue Prozess vor einer anderen Kammer des Landgerichts. Vor Gericht lässt Hendrik R. seine Verteidiger erklären, dass er davon ausgegangen sei, dass Silke T. sich zum Spaß auf die Motorhaube gesetzt habe. Weil er auf das Navi geguckt habe, habe er nicht mitbekommen, dass sie von der Motorhaube gerutscht ist. Er habe gedacht, sie sei weitergelaufen und habe den Weg freigemacht. Deswegen sei er weitergefahren. Im Februar 2024 wird Hendrik R. wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.
Thomas Fischer, ich glaube, ich habe in diesem Podcast schon lange gelernt, dass Einlassungen von Angeklagten, Erklärungen von Verteidigern immer nicht so ganz für bare Münze genommen werden dürfen, weil sie natürlich, versteht sich von selber, der Verteidigung dienen und mit dem Sachverhalt nicht unbedingt was zu tun haben. Aber hier fällt ja schon auf, dass wir es mit wirklich doch sehr erheblichen Widersprüchen zu tun haben. Können wir an der Stelle anfangen? Von 5,5 Jahren im ersten Durchgang auf lebenslang im zweiten, von Körperverletzung mit Todesfolge hin zum Mord. Schon ein bisschen eine erstaunliche Entwicklung und ein erstaunlicher Sachverhalt, oder?
Na, der Sachverhalt selbst ist schon auch erstaunlich. Man darf sowieso nicht immer alles für bare Münze nehmen. Zum Beispiel habe ich der Pressemappe entnommen, dass die Bild-Zeitung damals immer vom Todraser geschrieben hat und dann immer gesagt hat, er sei auf sie zugerast. Tatsächlich konnte man kaum langsamer fahren als er. Der ist ja sogar zweimal stehen geblieben, einmal 40 Zentimeter vor diesen beiden und dann unter Berührung der Schienbeine mit der Stoßstange, mit dem Stoßfänger. Also der ist mitnichten gerast und ist dann ganz normal angefahren. Wobei man sagen,
das macht es fast schon wieder schlimmer im Kontext, oder?
Wobei man sagen muss, also ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Normalanfahren jetzt so in seiner Intention lag. Andere Autos sind ja um die herum gefahren. Die standen da und haben eigentlich auf ein Taxi gewartet. Hoffest, da war ein Haufen Fußgängerbetrieb und so weiter. Alle möglichen Leute kamen und gingen und die wollten ein Taxi anhalten und standen deshalb auf der Fahrbahn. Also auf dem Zebrastreifen, aber auf der Fahrbahn. Und da haben sie ja ein bisschen rumgeknutscht. Die hatten ja auch schon ein bisschen Apfelwein getrunken. Und die Autos fuhren um die herum. Ja, und haben sich vielleicht geärgert, vielleicht aber auch nicht. Und die haben den ja kommen sehen. Der Überlebende hat das ja geschildert. Die haben den kommen sehen und haben gedacht, ja, der wartet da auf jemanden, als er zum ersten Mal stehen geblieben ist. Dann ist er auf 40 Zentimeter an sie rangefahren. Da haben sie gesagt, ja, fahr doch da rum, ja, ist doch kein Problem. Und hatten sozusagen Blickkontakt mit dem, ja. Und dann ist er nochmal auf sie zugefahren. Und ich glaube, der wollte die sozusagen zunächst mal, in Anführungszeichen, wegschieben, ja. Dieses Anfahren mit der S-Klasse, der Automatik, ist ihm irgendwie nicht gelungen, ja. Ich glaube nicht, dass der jetzt wirklich, so hat man es ja auch nicht abgeurteilt. Man hat ja nicht gesagt, der hat jetzt Vollgas gegeben, damit er die da überfährt. So war es nicht, ja. Sondern der wollte die so wegschieben. Und dann hat sich das dynamisch entwickelt. Der Mann ist ja weggeschleudert worden und dann ist halt die Frau so vorne, etwas links von der Mitte, wenn man aus der Fahrersicht schaut, auf die Motorhaube geraten. Nicht so ganz oben drauf, aber so halb sitzend auf die Motorhaube. Ich weiß, es war sehr umfangreiches Sachverständigengutachten in dem Urteil enthalten ist mit Bildern, die der Sachverständige da an der Unfallstelle gemacht hat. Ich nehme das hier gerade zur Hand. Das heißt, die konnte man unmöglich übersehen. Er hat ja gesagt, er habe sie übersehen, weil er sein Navigationsgerät bedient hätte, das an dem Abend gesponnen hat. Aber das hat ihm die Kammer natürlich nicht geglaubt.
Das, was in dem Urteil abgedruckt ist, ist die schematische Darstellung des Autos, darauf die schematische Darstellung des Opfers in Form von so Ellipsen, die die Form des Körpers nachzeichnen, kann man schlechterdings nicht übersehen. Es gibt diese Faustregel beim Steinschlag in der Scheibe, den A4 großes Stück in Fahrersicht. Da muss man auf jeden Fall immer gucken können. Und das ist genau der Bereich, in dem hier eindeutig eben ein Mensch zu sehen ist.
Und dass er während dieser Aktion, die er, sagen wir mal, hochaggressiv durchführt und mit all der Macht seiner Rechthaberei, dass er da jetzt anfängt, sein Navigationsgerät zu bedienen, das ist ja völlig fernliegend, das hat ihm auch niemand geglaubt. Aber insoweit auch vom Sachverhalt her, der hat die Frau nicht überrollt, wie es in der Zusammenfassung hieß. Er hat die nicht überfahren, sondern die ist dann nach rechts von der Motorhaube runtergerutscht, weil sie keinen Halt gefunden hat und ist dann sozusagen
mitgeschleift worden.
Ja, die ist mit dem linken Bein in den Radkasten gelangt und das Bein hat sich da zwischen dem Radkasten und dem Rad und der Felge sozusagen hat sich da verklemmt. An dem Knie ist sie mitgeschleift worden. Und da ist sie noch nicht überrollt worden. Das hat aber natürlich zu einer massiven Behinderung des Fahrverhaltens des Fahrzeugs geführt, weil es wie ein Bremsklotz gewirkt hat. Und es ist auch zweimal der Wagen vorne rechts angehoben worden, als er das Bein da irgendwie dazwischen geraten ist.
Grauenhafte Abläufe sind das, die das...
Da ist sie aber noch nicht gestorben daran, ja, sondern sie ist erst gestorben durch ein ebenfalls wieder vollkommen irrsinniges Manöver. 41 Sekunden lang ist er 400 Meter weit gefahren, während seine Mitfahrer ihn dauernd anschrien, er soll endlich anhalten. Und er hat ja dann gesagt, nö, er habe das gar nicht so gemerkt und er habe gedacht, das ist alles in Ordnung. Was auch völlig fernliegend ist, ja, auch glatt widerlegt durch die beiden Mitfahrer. Und auch durch das Sachverständigengutachten, das einen großen Teil des Urteils ausmacht. Und dann war da eine Ausfahrt, da hätte er reinfahren können, da hätte die Frau wahrscheinlich überlebt. Er ist aber über diese Einmündung hinausgefahren. Auf der anderen Seite war ein Bordstein, so ein normal hoher, 15 cm hoher Bordstein. Und da ist er drauf gehoppelt, mit der Frau im Radkasten sozusagen. Und erst dadurch...
Ja, ein grauenvoller Ablauf.
Ja, und dadurch ist die Frau dann vollständig unter den Fahrzeugboden geraten und ist dann dort schwerst verletzt worden und getötet worden. So hat das Landgericht und der Sachverständige das rekonstruiert.
Ja, bevor wir da, und ich denke ganz wesentlich ist da auch nochmal ein paar Gedanken sich zu machen über die subjektive Seite, das was er erklärt hat, das was da möglicherweise dahinter gestanden haben kann in der Vorstellung des Fahrers, würde ich gern nochmal bei allem Grauen, das wir gerade in Ihrer Darstellung nochmal nachvollziehen konnten, nochmal nach dem Urteil fragen. Und wie Sie sagen, da sind ja Dinge, die man eigentlich nur aus dem Gerichtsverfahren kennt, Rekonstruktionen des Sachverständigen, eine bildliche Darstellung dessen, was der Fahrer gesehen haben muss, die sind Bestandteil des Urteils. Ich sage jetzt nicht, das habe ich noch nie gesehen, aber das sieht man wirklich sehr, sehr selten. Wann macht eine Kammer das? Wie sinnvoll ist es? Eigentlich sagen wir doch immer, es gilt die Mündlichkeit in der Hauptverhandlung und dann gibt es eben dazu ein schriftliches Urteil und eigentlich sind ja diese ganzen Rekonstruktionen im Film oder in Gutachten oder Tabellen, all das ist ja üblicherweise nicht in einem Urteil drin. Warum hier dann doch?
Ja, das kann man machen. Normalerweise nimmt man im Urteil auf Abbildungen Bezug, indem man darauf verweist. Hier hat die Kammer diese Abbildungen, also eine Reihe von Abbildungen aus dem Sachverständigengutachten, Örtlichkeit, den Kreisverkehr, das Fahrzeug, die Simulation, die Sie vorhin schon geschildert haben, in das Urteil aufgenommen. Auch das ist eine legitime Möglichkeit, wie man Urteilsgründe nach § 267 StPO fassen kann.
Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ist es möglicherweise Tribut an die Tatsache, dass wir sowieso schon im zweiten Durchgang sind und vielleicht auch sowas wie, wir brauchen jetzt wirklich gute Belege, um dem BGH gerecht zu werden, nachdem der erste Spruch aufgehoben worden ist?
Nein, das glaube ich nicht. In den schriftlichen Urteilsgründen haben die ja auch die Bilder beschrieben und haben darauf Bezug genommen. Und das kann man zur Veranschaulichung dann natürlich da reinkopieren.
Das ist gut eigentlich, wenn man das Urteil so liest, oder? Es macht es einem leichter, als wenn man das alles abstrahieren muss aus einer schriftlichen Darstellung.
So ist es. Wobei das natürlich, ist ja klar, das ist ja nicht das Originale, ist ja kein Film gelaufen, sondern das ist die Rekonstruktion des Sachverständigen, der das mittels Computersimulation hergestellt hat. Und jede Einzelheit, jedes Detail dieser 41 Sekunden langen Fahrt in Anführungszeichen nachvollzogen und rekonstruiert hat.
Fiese Frage, kann es daran liegen, dass es nicht allen Kammern technisch gegeben ist, solche Bilder ins Urteil aufzunehmen? Ich kenne Fälle von weit weniger komplexen Textverarbeitungsvorgängen, wo sich Kammern und Senate EDV-Hilfe holen müssen, um das Urteil richtig abzusetzen?
Das kann ich mir kaum vorstellen.
Ah, Schmidt anderer Ansicht, aber gut.
Wenn es nur darum geht, ein Bild da rein zu kopieren, das muss ja der Berichterstatter oder die Kammer nicht selber machen.
Kann man die Geschäftsstelle drum bitten.
Die Geschäftsstelle fragen und
sagen, wenn das Klima gut ist,
machen Sie das mal. So, ja, also der Unterschied zwischen den beiden Urteilen kommt halt daher, dass im ersten Urteil das Landgericht gesagt hat, der hat keinen Tötungsvorsatz gehabt und im zweiten Durchgang dann das Landgericht einen rechtlichen Hinweis gegeben hat, dass auch Mord in Betracht kommt. Es war ja zunächst mal nur von Totschlag ausgegangen worden und dann hat das Landgericht einen rechtlichen Hinweis gegeben auf die Möglichkeit des Mordes. Das kann man tun, rechtlicher Hinweis.
Letztlich dem Angeklagten in seiner Verteidigung zu signalisieren, Achtung, es wird total ernst?
Das ist eine Frage, um rechtliches Gehör vor allen Dingen zu geben. Ja. Wenn angeklagt ist, Totschlag oder was auch immer, und das Gericht kommt dann im Laufe der Beweisaufnahme durch Zwischenberatungen oder einfach so zu der Ansicht, es könnte auch noch was anderes sein, dann muss es darauf hinweisen. Es kann dann nicht einfach abweichend von der Anklage plötzlich wegen was ganz anderem verurteilen. Ja. Also nicht wegen Diebstahl, sondern jetzt wegen Raub oder nicht wegen Totschlag, sondern jetzt wegen Mord. Also all diese Dinge sind hinweispflichtig, solange es sich um dieselbe Tat handelt. Und das ist ja hier klar, Tat in diesem prozessualen Sinn ist der Lebenssachverhalt.
Die Bewegung des Autos.
Die Bewegung des Autos. Also die Tat ist jetzt nicht der strafrechtliche Tatbestand, sondern gemeint ist im Prozess immer die tatsächliche Handlung, um die es geht. Und solange das dieselbe Handlung ist, kann man von der Anklage abweichen durch einen sogenannten rechtlichen Hinweis. Das steht in § 265 der Strafprozessordnung. Und wenn es eine andere Tat wäre, ja, es könnte auch sein, dass die Tat jetzt nicht um 20 Uhr, sondern um 21 Uhr passiert ist oder einen Tag später, dann wäre es eine ganz andere Tat, dann würde das nicht gehen. Dann müsste man eine sogenannte Nachtragsanklage erheben und über die könnte dann nur verhandelt werden, wenn dann auch die Verfahrensbeteiligten zustimmen. Sonst müsste man das abbrechen.
Wenn ich mit diesem ganzen Sachverhalt so mal juristische Brille beiseite gelegt, einfach nur so, wie es auf einen wirkt, anschaue, dann drängt sich doch der Eindruck auf, die knutschen da auf dem Zebrastreifen und egal in welcher Laune er am Steuer ist, er fühlt sich in seinem Fahren gestört und durch diesen Vorgang in irgendeiner Weise so provoziert, dass er die da jetzt weghaben will, obwohl er drum rumfahren könnte. Würden Sie zustimmen?
Genau so ist es, ja. Wobei in der Pressedarstellung, ich hatte vorhin schon mal das Wort Todrasen erwähnt, das natürlich völlig absurd ist, wird das nicht so richtig deutlich nach meiner Ansicht. Die Kammer hat ihm nicht vorgeworfen, dass er beim Anfahren Tötungsvorsatz hatte, auch keinen bedingten Tötungsvorsatz, sondern der Tötungsvorsatz ist aufgetreten nach der Feststellung der Kammer in dem Moment, wo er gemerkt hat, dass die Frau sich unter dem Fahrzeug da in dem Radkasten verfangen hatte und auch nicht zurückblieb und löste.
Und er fährt weiter.
Und er fährt weiter. Und in dem Moment, sagt die Kammer, in dem Moment hat er einen bedingten Tötungsvorsatz gehabt. Und wir haben ihn verurteilt wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Das sind, können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen, besonders niedrige und als verachtenswert angesehene Motive, derer sich der Täter bewusst sein muss. Es reicht nicht aus, wenn er selber denkt, ich tue was hochgradig Edles, aber dann irgendwie später das Gericht denkt, das war jetzt aber unedel, sondern er muss selber eine Vorstellung davon haben, welche Motive er hat und er muss auch diese Motivation bewusst mitvollziehen. Und er hat die Kammer halt angenommen, das war hier diese vollkommen absolut unverhältnismäßige Durchsetzung seiner rechthaberischen Motive und unter krassestem Missverhältnis zwischen Anlass und Tat.
Ich habe das auch gelesen. Ich will dem gar nicht widersprechen. Ich habe mich nur gefragt, geht das nicht schon viel früher in einer vielleicht ein bisschen geringeren Graduierung, aber geht das nicht schon viel früher los? Schon dieser Moment mit der Stoßstange, die beiden quasi wegschieben zu wollen. Schon das ist doch eigentlich so krass übergreifend, das hochmotorisierte Auto gegen schutzlose Fußgänger. Die Vorstellung, ich kann jetzt hier mit der Motorkraft gestützt die da wegschieben. Geht da die Tür nicht schon auf?
Nein, glaube ich nicht. Nicht zum Tötungsvorsatz.
Bin ich dabei. Aber diese in der Definition unterste sittliche Stufe dessen.
Ja.
Also für die MPU qualifiziert es sich allemal, oder?
Ja, natürlich. Das ist natürlich hochaggressiv. Und der Mann hat ein Hämatom am Bein gehabt, da ist er wegen vorsätzlicher gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Der wollte die natürlich körperverletzen. Wenn man körperlichen Zwang ausübt und die dann so zur Seite schubst, dann ist das natürlich schon eine Körperverletzung. Und die ist auch hier mittels eines gefährlichen Werkzeugs, er hat das Fahrzeug als Werkzeug eingesetzt. Und es ist auch eine lebensgefährliche Behandlung. Da haben Sie völlig recht. Das weiß er auch, dass es natürlich potenziell lebensgefährlich ist. Muss keine konkrete Gefahr sein, es muss eine abstrakt lebensgefährliche Handlung sein. Das hat er natürlich verwirklicht. Andererseits muss man sagen, wenn Sie sich einen ganzen Tag lang in einer deutschen Großstadt oder einen halben Tag lang auf so eine Parkfläche stellen und die um die Parkplätze kämpfenden Autofahrer und Beifahrer, die dann aussteigen und den Parkplatz blockieren, damit der Ehemann schnell noch mal eine Runde fahren kann. Und dann kommt ein anderer daher, die fahren ja ständig aufeinander zu, ja, so drohend und hupen und machen weiß der Kuckuck was, ja, und sind immer kurz davor auszurasten. Also nicht immer, aber
die doch. Die Ehefrau schubst den Einkaufswagen in Richtung des heranrollenden, ja, Fahrzeugs, ja, habe ich live erlebt. Ich habe übrigens auch mal live in der Frankfurter Innenstadt, habe ich das hier schon mal erwähnt, könnte sein, einen Kampf um einen Parkplatz erlebt. Interessanterweise, ich war in Begleitung der Polizei in einem anderen Zusammenhang. Der eine ist der Meinung, er ist schneller da gewesen beim Parkplatz, will ihn haben und zieht den Gürtel aus der Hose, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Der andere greift in sein Handschuhfach und hat eine Schusswaffe in der Hand. Ja. Es eskalierte ein wenig.
Auch vor Waschanlagen kann man da jeden Samstagmorgen interessante Diskussionen darüber erleben, wer zuerst da war und wer da zuerst reinfahren darf und wer wen anderen die Einfahrt blockieren darf und so weiter.
Das ist also das zweite Mal heute, dass von Waschanlagen die Rede ist. Ich darf aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir vor der Aufzeichnung heute schon Waschanlagenerfahrungen ausgetauscht haben und festgestellt haben, dass wir beide Fans von Durchziehwaschanlagen sind, wo man einen Moment kontemplativ dem Schrubben am eigenen Fahrzeug zugucken kann.
So ist das, ja.
Wie kriegen wir die Kurve zurück?
Ja, das ist Ihr Job.
Gefahren des Straßenverkehrs.
Nein, nein, das ist natürlich alles nicht witzig, aber Waschanlage hin und her. Also ich will damit nur sagen, die Kammer hat, glaube ich, zu Recht und plausibel festgestellt, dass er diesen Bedingten, natürlich nicht direkten, der wollte die ja nicht töten in dem Sinne. Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit gehofft, dass die da mal abfällt sozusagen. Aber er hat natürlich gemerkt, dass es nicht tut. Er hat durchaus gemerkt, dass er die mitschleift, ist aber trotzdem immer weitergefahren. Wie die Kammer sagt, in der Hoffnung, dass das Hindernis in Anführungszeichen irgendwann los wird. Aber das hat er dann auf diese grauenhafte Weise dann selber gemacht, indem er sie am Bordstein abgestreift hat. Das war auch nicht direkt vorsätzlich, aber halt Verwirklichung des bedingten Tötungsvorsatzes.
Ich mache jetzt, was man auf keinen Fall machen sollte. Ich fühle mich in den Sachverhalt und sage, es war ihm einfach scheißegal.
Auch das kann sein. Der wollte da halt irgendwie weg. Und das war schon eine ganz merkwürdige Reaktion, ja, weil ja auch seine beiden Mitfahrer sofort angefangen haben, auf ihn einzuschreien und zum Anhalten zu bewegen. Und er hat sich da überhaupt nicht von beeindrucken lassen. Ja. Ganz erstaunlich. Und jede Menge Leute waren da unterwegs. Zeugen haben das gesehen, das Geschehen. Ja. Also es war eine wirklich sehr merkwürdige, offenbar in hoher Erregung begangene Handlung.
Und trotzdem geht's in der ersten Tatsacheninstanz durch, da nicht mehr als eine Körperverletzung mit Todesfolge drin zu sehen. Auch wieder eine völlig unmögliche Frage von mir, aber können Sie das nachvollziehen? Bei all den Komponenten, die Sie eben selber genannt haben, sogar Zeugen aus dem Inneren des Fahrzeugs, die ja etwas darüber sagen, wie ihre eigenen Erlebnisse und Befürchtungen als Mitfahrer in diesem Fahrzeug waren. Ich stand da so ein bisschen ratlos davor.
Naja, es... Man steckt ja nicht
drin. Wir waren nicht dabei.
Erstens in der Tatsituation nicht drin, man steckt aber auch in der Beratungssituation der beiden Kammern nicht drin. Man weiß nicht genau, wie die erste Hauptverhandlung verlaufen ist, was da die Leute gesagt haben. Da wird man ihm das mit der Navigationsanlage wahrscheinlich auch nicht geglaubt haben. Sondern da ging es halt darum, hat er jetzt bedingten Vorsatz gehabt oder war das nur eine kaum fassbare Leichtfertigkeit, also gröbste Fahrlässigkeit. Und da hat die erste Kammer, ist halt zu dem Ergebnis gekommen, dass man ihm einen Tötungsvorsatz nicht mit der notwendigen Sicherheit nachweisen könne. Ich will das jetzt nicht weiter kommentieren. Ich habe auch die BGH-Entscheidung nicht gelesen, die das erste Urteil aufgehoben hat. Aber der BGH hat gesagt, das ist rechtsfehlerhaft gewürdigt worden. Ja. Welche Argumente als rechtsfehlerhaft angesehen wurden, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber wenn man aufs Ergebnis schaut, war es ja offenbar richtig, dass der BGH auf die Revision der Staatsanwaltschaft das erste Urteil aufgehoben und die Sache dann an eine andere Kammer zurückverwiesen hat.
Und in dieser anderen Kammer hat der Vorsitzende Richter, so haben wir es nachlesen können in der Presseberichterstattung zum Angeklagten gesagt, in der mündlichen Urteilsbegründung, Sie sind kein eiskalter Mörder. Sie haben den Tod von Silke T. nicht gewollt, aber er war Ihnen gleichgültig. Und das reicht.
Das ist der sogenannte bedingte Vorsatz.
Noch nicht darüber gesprochen haben wir, dass beim Angeklagten eine Blutalkoholkonzentration von 0,91 bis 1,23 Promille, also das ist dieser Unsicherheitsfaktor in der Berechnung, dazwischen wird er irgendwo gelegen haben, festgestellt worden ist. Wie bewerten wir diesen Wert? Die Kammer hat gesagt, auf die Schuldfähigkeit schlägt er nicht durch.
Nein, auf keinen Fall. Obwohl der wahrscheinlich öfter ein bisschen was getrunken hat, aber um die 1 Promille herum hat mit der Schuldfähigkeit nichts zu tun, sondern das ist halt einfach nur eine unerlaubte Alkoholisierung im Straßenverkehr, die vielleicht seine Hemmschwelle senkt, aber nicht jede Senkung der Hemmschwelle führt ja dazu, dass man dann keine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit mehr hat oder dass die in dem § 21 StGB vorgesehenen Sinn erheblich eingeschränkt ist, sondern die Motivation kam aus seiner Rechthaberei, die vermutlich durch diesen Alkoholkonsum nicht gerade gemäßigt, sondern eher angestachelt wurde. Es ist natürlich ein vollkommen, jetzt mal menschlich, moralisch unerklärliches Verhalten. Selbst wenn man hergehen würde und sagen, okay, dann verurteilen wir jetzt wegen Körperverletzung. Das wäre herausgekommen, wenn es gut gegangen wäre, in Anführungszeichen. Wenn das eingetreten wäre, was er ursprünglich wahrscheinlich wollte, nämlich die wegschubsen mit dem Auto, dann wäre er halt wegen Körperverletzung in zwei Fällen verurteilt worden.
Mittels eines gefährlichen Werkzeugs.
Ja, und wegen lebensgefährlicher Behandlung. Ja, selbst wenn man das irgendwie noch menschlich nachvollziehen könnte, so aus diesen üblichen verkehrsaggressiven Motivationen heraus, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ist ja diese Eskalation, die er dann in Kauf nimmt, die ist ja wirklich nicht mehr erklärlich. Ja, da könnte man jetzt sagen, da rastet er so aus, dass es seine Schuldfähigkeit beeinträchtigt. Aber so hat es die Kammer nicht gesehen. Der wollte halt weg, wollte die irgendwie loswerden und wollte sich dieser Verantwortung auch in keiner Weise stellen.
Das ist und ja, als es dann passiert ist, ist aber so geistesgegenwärtig, dass er selber die Polizei ruft und schon die erste Erklärung präsentiert, die nicht wirklich stimmt, oder?
Die überhaupt nicht stimmt, ja. Vor das Auto gelaufen stimmt ja nicht, sondern er ist ja mit dem Auto auf die draufgefahren, absichtlich. Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen, abgesehen davon, dass man möglicherweise diese Anfahrbewegung auch sozusagen in dieser Wucht vielleicht, sage ich jetzt mal, nicht in seiner Absicht gelegen hat. Das war ja nicht sein Auto, war das Auto seines Vaters. Und ich weiß jetzt nicht, was für eine Motorisierung diese S-Klasse hatte. Aber wenn man da halt die Bremse loslässt und dann mal leicht aufs Gas tritt, dann macht so ein Ding natürlich auch mal einen ordentlichen Sprung nach vorne.
Naja, gut. Aber man lässt die Bremse nicht los, wenn jemand vor einem steht.
Nein, er hat sie ja absichtlich losgelassen. Es war ja kein Zufall. Nein, aber er hat dann ja Gas gegeben. Und ob er da jetzt wirklich normal angefahren ist, das steht irgendwo. Er fuhr normal an, hat irgendein Zeuge, glaube ich, gesagt. Oder ich habe es in einer Pressemitteilung gelesen. Das kann ich im Einzelnen nicht nachvollziehen. Also man versucht ja immer, sich vorzustellen, wie so eine Situation sich entwickelt und was er da tut. Und ich will jetzt nicht sagen, er war überfordert. Also er war offensichtlich moralisch überfordert und intellektuell auch. Und ja, man steht fassungslos, muss man in diesem Fall vielleicht mal sagen. Oder jedenfalls sprachlos, halbwegs sprachlos. Wir sprechen ja die ganze Zeit drüber. Steht man da doch vis-à-vis.
Und das ist ein Satz, der von Ihnen nicht häufig kommt. Letzte Frage. Und ich schreibe ganz dick oben drüber, auf gar keinen Fall Schuldumkehr. Aber ich möchte es trotzdem einmal angesprochen haben. Welche Rolle spielt, dass die beiden da letztlich auf dem Zebrastreifen nicht hätten stehen sollen, sondern rübergehen oder an der Seite nach dem Taxi schauen, aber jedenfalls nicht auf der Fahrbahn stehen sollten?
Wahrscheinlich ist es eine Ordnungswidrigkeit nach irgendwo, nach der StVO oder was. Ansonsten spielt es keine Rolle. Wir haben ihn provoziert natürlich. Ja. Andererseits muss man sagen, das war ja im Umkreis dieses Volksfests. Wenn man weiß, wie nach einer Großveranstaltung, wenn die Leute alle rausgehen aus einer Halle oder so, dann laufen ja immer alle kreuz und quer durch die Gegend. Da ist gegenseitig höchste Vorsicht und Rücksicht angezeigt. Und es war ja nicht so, dass die Straße versperrt haben. Die haben nur seine von ihm beabsichtigte Fahrspur versperrt. Der hätte aber
sind drumherum gekommen.
Locker drumherum fahren können. Selbst als er vor denen stand und die immer noch nicht wegging, das war natürlich auch eine Rechthaberei, zu sagen, hau ab mit deiner S-Klasse. Ja. Das interessiert uns nicht. Ja. Das muss man
ja
auch.
Ja, oder romantisch, verliebt, knutschend.
Gut, also jetzt, selbst wenn ich jetzt romantisch verliebt auf dem Zebrastreifen stehe und dann ein Auto mir mit der Stoßstange bis an mein Schienbein hinfährt, also drohend sich auf mich zubewegt, dann überlege ich mir jetzt schon, ob ich diesen Kuss nicht vielleicht mal abbreche. Ob die da die ganze Zeit über weiter geknutscht haben, das weiß ich nicht. Also kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Ne? Das ist natürlich auch so ein gewisser Trotz, der da sagt, jetzt mach dich hier nicht so dicke und wir bleiben jetzt hier stehen. Wir stehen hier gut und du kannst da drum rumfahren, wenn du willst. Das ist natürlich auch ein gewisses Maß von Rechthaberei dabei. Aber das ist ja keine Tat, in dem Sinne keine Provokation, die ihn jetzt irgendeiner Weise rechtfertigt oder entschuldigt.
Auf gar keinen Fall. Das war unser Fall Zebrastreifen. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandle in der Regie und Alex Grote an den Reglern. Außerdem Dank an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase, Sophia Hoog und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn Ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn Sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback oder Fotos mit Verkehrszeichen nach der alten Art mit Hut und Föhnfrisur haben. Unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter ist nicht in der Lage, Fotos entgegenzunehmen, aber Sprachnachrichten.
Hallo Holger, hallo Herr Fischer, hier ist Tobias vom Y-Kollektiv. Wir haben einen neuen Film gemacht über selbsternannte Pedo-Hunter, also Leute, die auf eigene Faust Jagd auf mutmaßliche Pädophile machen, indem sie sich online als Kinder ausgeben und dann ein Treffen im Real Life machen. Und die mutmaßlichen Pädophilen denken dann, sie treffen sich mit einer 12- oder 13-Jährigen, aber dann kommen halt die erwachsenen selbsternannten Pedo-Hunter um die Ecke. Und was ich am Anfang der Recherche niemals vermutet hätte, am Ende geht es sogar um versuchten Mord. Schaut doch mal rein, ab sofort in der ARD-Mediathek.
Vielen Dank für den Anruf. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um eine 16-Jährige, die ihren Freund anstiftet, ihre Eltern zu töten. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.